Freut euch im Herrn. Wem folgen wir, Gott oder Menschen? Viele von uns würden diese Frage sofort mit selbstverständlich Gott beantworten. Die überwiegende Anzahl der Zeugen Jehovas sind der Meinung, sie folgen Gott, wenn sie loyal zu seiner Organisation halten. Und sie sind voll und ganz davon überzeugt, Gott zu verlassen, wenn sie sich von seiner Organisation distanzieren. Das zunehmende Unbehagen, das den einen oder anderen beschleicht, wenn er bei sich feststellt, dass er sich innerlich von der Organisation distanziert, deuten wir dann gegen uns selbst, was nichts anderes heißt, als dass die zeitweise innerlich auftretenden kritischen Stimmen gegen die Ungereimtheiten dieses Systems als ganz persönliche Glaubensschwäche ausgelegt werden. Die Selbstverherrlichung des treuen und verständigen Sklaven und die Selbsternennung zum Nebenvermittler, von vielen Zeugen Jehovas fast schon zum Hauptvermittler zwischen Gott und dem Menschen erhoben, veranlasst die Wachturmgesellschaft, den Gehorsam gegenüber der leitenden Körperschaft immer wieder als Voraussetzung für die Gunst Gottes einzufordern. Dabei wird das eigentliche Wesen des Christseins mit dem wahrhaftigen Erkennen und mit Hilfe des Heiligen Geistes ein persönliches, versöhnliches Verhältnis zu Jehova und Jesus Christus aufzubauen, durch das unerträgliche sich wichtig nehmen und unrechtmäßige Begehren der leitenden Körperschaft nach uneingeschränkter Anerkennung, Macht, Aufsicht und Kontrolle entwertet, ja im Kern sogar ausgehöhlt und letztlich zerstört. Und hier liegt auch einer der Hauptgründe für die große Freudlosigkeit, die sich vielerorts in den Versammlungen unter unseren Brüdern und Schwestern ausgebreitet hat. Die Freude im Christsein kann nur aus dem Innern, nur aus dem Persönlichen kommen. Freude kann somit nie von selbsternannten Führern als emotionaler Ausdruck einer organisatorischen Seinsgewissheit oder im Sinne eines inszenierten Einheitsgedankens quasi von außen verordnet werden. Diese fremdbestimmten, durchformalisierten Verordnungen erleben die Brüder wöchentlich in den Zusammenkünften, und viele wundern sich darüber, warum sich oft kein innerlicher Einklang zwischen dem Gehörten und dem Gefühlten einstellt. Der Ursprung aller Freude dagegen wird von Paulus in seinen Worten an die Philipper in sehr klaren und unmissverständlichen Worten benannt. Philipper 4, 4-7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das unmittelbare Verhältnis zum Christus stellt die einzig wahre Grundlage des Christseins dar. Friede im Herzen, wohltuende Gedanken in der Gewissheit, einen Freund und Helfer zu haben, der uns in den verschiedensten Lebenssituationen und den Widrigkeiten des Lebens beisteht. Der treue und verständige Sklave kehrt diesen ganzen Komplex der inneren Erfahrung um und stellt die angeblichen Voraussetzungen für Freude in einen ganz neuen, gottfremden Kontext menschlich erdachter Bedingungen. Die ganze totalitär ausgerichtete Lehr-, Kontroll- und Handlungspraxis der WTG richtet sich in breiter Front gegen den eigentlichen Geist des Evangeliums. Die WTG maßt sich eine christusentehrende Mittler- und Rettungsrolle an und entfremdet die Gläubigen so von Jesus und dem Vater. Wer dieser sogenannten leitenden Körperschaft weiterhin folgt, wird unweigerlich früher oder später seine Freude verlieren und ein Mensch der inneren und äußeren Unruhe werden. Wahre Freude erfahren wir nur in Christus. Er ist unser Weg, und je mehr wir zu ihm hinwachsen, desto mehr Freude werden wir erfahren. Jesus selbst sichert uns dies zu. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. Johannes 14,6. Auch Paulus schreibt an die Epheser: Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Epheser 4, 13-15. Hoffnung für alle. Der Studienartikel »Unsere Hoffnung erfüllt uns mit Freude« Wachturm-Studienausgabe vom 15. März 2012, Seite 20 bis 24, verkehrt nicht nur die christliche Basis der Freude in die freudlose Realität von Organisationsloyalität, sondern fördert in einem wilden Zusammenwürfeln und Missverstehen von Bibeltexten ein Bild von Glaubenshoffnung zutage, das in keiner Weise zu einem tieferen Verständnis der Ursache und Wirkung von christlich begründeter Freude beiträgt. Die ganze Gott-Mensch-Beziehung in ihrer tiefgründigen und ganzheitlichen Bedeutung wird reduziert auf die Forderung nach Respekt menschlichen Führern gegenüber, die ein blindes Befolgen von Regeln und formaler Handlungen als Gottesdienst verklären. Jesus selbst spielt in diesem Artikel nur noch eine Statistenrolle. Die im Titel genannte Freude in der Hoffnung wird gleich zu Anfang in Absatz 2 in das Bedingungsfeld der erklärt abgestuften Hoffnungen, himmlisch, irdisch, gestellt, wo die einen Hoffnungsträger darüber entscheiden, ob den anderen die Rettung gebührt oder nicht. In der Logik der Selbsterhöhung des Sklaven finden wir dann folgende Worte, Zitat: Ihre Rettung hängt davon ab, die gesalbten Brüder Christi hier auf der Erde tatkräftig zu unterstützen. Dessen müssen Sie sich immer bewusst sein. Zitat Wachturm, 15.03.2012, Seite 20, Absatz 2. Somit wird unumwunden deutlich gemacht, dass wer dem treuen und verständigen Sklaven keine Loyalität mehr erweist, auch keinen Grund der Freude mehr haben wird, was nichts anderes heißt, als dass er hoffnungslos verloren ist. Infolgedessen geht es in den ganzen folgenden Absätzen auch gar nicht darum, die Tiefensicht der Freude in Christus zu erkunden, also herauszuarbeiten, dass die christliche Freude viel mehr mit dem Erkennen, nicht Erkenntnis des Herrn zu tun hat, sondern nur noch um die Erfüllung von menschlich gesetzten Bedingungen, die ein mögliches Überleben garantieren. Wieder, wie so häufig in den Publikationen, finden sich Angst- und Vernichtungsszenarien zwischen den Zeilen verborgen. Die Aufgabe von Treue und Hoffnung wird im ausschließlichen Kontext von Vernichtungsvermeidung gesehen und nicht als Ausdruck eines Versöhnungsprozesses zwischen dem Vater, dem Christus und den Menschen. So erfüllen die Absätze 3 bis 9 dann auch nur die Funktion, die sogenannten gesalbten Brüder, gemeint ist hier vornehmlich die leitende Körperschaft, zielgerichtet als Wortführer aufzuwerten und in ihrer Führungsrolle zu stärken, kurzum, sie sind in ihrer Machtausübung nachhaltig zu legitimieren. Der Lohn für die Treue der Gesalbten heißt im Sinne der WTG, die Bevollmächtigung von Gott zu erhalten, die sogenannten anderen Schafe zur Rettung zu führen. Die anderen Schafe als Zaungäste des ganzen Szenarios werden folgerichtig dann auch ab Absatz 10 angesprochen. Überhaupt scheinen die vorangegangenen 9 Absätze nur die Aufgabe gehabt zu haben, klar zu machen, wer in der ersten Reihe steht. Der verheißene Same als Basis der Hoffnung des Menschen zeigt sich, wie es im Wachturm gesagt wird, in erster Linie durch Jesus Christus und in zweiter Linie durch die Gesalbten, die ebenfalls als Abrahams Same definiert werden. Hier wird Galater 3,16 als Bibeltext angegeben, der aber deutlich macht, dass es nur einen Samen gibt, der zum Segen der Völker wird. Dort lesen wir: So ist es auch mit den Zusagen Gottes an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest, Gott gab sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen. Es heißt nicht Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich: Deinem Nachkommen, also einem Einzigen. Dieser eine ist Christus. Galater 3,16. Dieser Text muss ausschließlich vor dem Hintergrund des christlich-jüdischen Dialogs zwischen Gesetz und Glauben betrachtet werden, wo es weniger um eine Samenrangfolge und die Legitimation von menschlichen Autoritäten als vielmehr um die Zusagen Gottes geht, dass eben Juden wie Christen nur über den Glauben an den Sohn zum Vater gelangen. Herkunft und Abstammung spielen im Sinne des christlichen Glaubens somit keine Rolle mehr. Dagegen wird dieser Text im Studienartikel zur Etablierung einer Rangordnung instrumentalisiert, wobei hier nicht einmal erkannt wird, dass es eben nur um einen Samen geht, einen Nachkommen, also nur um den Christus. Von erster Linie steht im Galater nichts, muss aber zielorientiert so formuliert werden, damit der im Artikel namentlich konstruierte sekundäre Teil des Samens in seiner himmlischen Funktion jetzt sogar noch das Loskaufopfer verwalten darf. Die Wortkonstruktion primär-sekundär ist nicht nur bibelfern, sie markiert, legitimiert und charakterisiert auch den Machtanspruch der sogenannten leitenden Körperschaft. Diese Wortkonstruktion stellt eine Notwendigkeit dar, worauf sich die ganze Selbstanmaßung des Sklaven gründet. In Absatz 12 wird deutlich, dass die anderen Schafe heute überhaupt keine Möglichkeit haben, in ein persönliches Verhältnis zu Jesus zu treten oder sich gar gebets- und versöhnungsvoll auf das Loskaufopfer zu beziehen. Die anderen Schafe sind nach dieser Lesart die Gläubigen der zweiten Wahl, nur ein beobachtender, teilnahmsloser Faktor. Für jene ist das Loskaufopfer gegenwärtig noch nicht anzuwenden. Sie sind ja bekanntlich nur Nutznießer des neuen Bundes. Die Nutznießerrolle ist vom Titel her nicht nur abfällig, sondern auch eine denkbar schlechte Voraussetzung für ein versöhnliches Verhältnis zu Jesus und zu unserem Vater. Infolgedessen wird in vielen Studienartikeln ja immer auch der Wert, der Nutzen, der Preis, die Vorteile, das Endergebnis, die Exklusivität der Hoffnung in der Manier eines Anglers, der Köder auswirft, herausgestellt. So wird der Begriff Hoffnung auch in diesem Artikel in der Ausschließlichkeit einer Preisverleihung ohne innere Bezüge, emotional kalt als Leistungsergebnis mit inhaltslosen Floskeln abgehandelt. Hoffnung als Ausdruck innerer Ruhe in Christus hat in einem fremdbestimmten Glauben, wo Gruppen und Menschen eingeteilt, bewertet, abgestuft und an Leinen gehalten werden, sowieso keinen Raum. Das Vertrauen der anderen Schafe muss sich in den hoffnungslos unterkühlten Räumen der WTG-Welt vornehmlich auf den treuen und verständigen Sklaven ausrichten, so die Logik aus Absatz 12. Zitat: Unter der tausendjährigen Herrschaft Christi können die Menschen endlich aufatmen. Zu dieser Zeit werden die verherrlichten Söhne Gottes weiter offenbar gemacht werden, wenn sie mit Christus als Priester das Loskaufopfer den Menschen zugutekommen lassen. Zitat Wachtum, 15.03.2012, Seite 23, Absatz 12. Die gesalbten Brüder, gemeint ist im Artikel die leitende Körperschaft der Zeugen Jehovas, lassen den Menschen das Loskaufopfer zugute kommen. Man sollte sich jetzt nicht mehr wundern, unsere leitende Körperschaft bricht noch einmal den eigenen Rekord an Selbstüberhöhung. Mit dieser unerhörten Anmaßung wird Jesus Christus endgültig in die hinteren Reihen verwiesen. Mit anderen Worten heißt das nichts anderes, als wer heute nicht organisationsloyal ist, für den bleibt morgen kein Opfer mehr übrig. Wer nicht Menschen, sondern nur Jesus und dem Vater folgen möchte, diesen wird demgemäß auch nichts zugute kommen. Jesus wird auch gar nicht mehr gefragt. Da haben sich Menschen schon vorzeitig auf den Thron Gottes gesetzt. Paulus hat in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher in den Versen 1 bis 4 des zweiten Kapitels bittend darauf hingewiesen, sich vor solchen verführenden Kräften unbedingt in Acht zu nehmen. Zitat: Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, Auslassung, lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen und jeder Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Zweiter Brief an die Thessalonicher 2:1-4. Der ganze Absatz 12 des Studienartikels muss natürlich ohne biblischen Hinweis auskommen. Vorbereitet wurde dieser Macht- und Entscheidungsanspruch mit einer sinnentfremdenden und kontextfernen Lesart des 8. Kapitels des Römerbriefes, wie sie in Absatz 10 und 11 dargelegt wird. Das große Thema des Römerbriefes ist das Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus. Wenn man sich die ersten 13 im Wachturm nicht angeführten Verse einmal genauer anschaut, stellt man fest, dass hier alle angesprochen sind, die nach den Aussagen des Paulus ein inniges Verhältnis zu unserem Vater und zu seinem Sohne anstreben. Dieser Geist, dieser Charakter, diese Gesinnung, welche aus dieser engen Beziehung mit Gott hervorgebracht wird, ist erst durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die göttliche Gnade in Christus möglich geworden. Jeder Gläubige, der aufrichtig, wahrheitssuchend und gebetsvoll in Freundschaft mit Christus den Vater sucht, kann somit die Anwesenheit des Geistes verspüren. Der Gläubige wird in seinem moralischen und geistigen Streben, den Gedanken Gottes nahe sein zu wollen, eben durch diesen Heiligen Geist gestärkt. Dieser Geist wohnt und wirkt in uns Gläubigen, sodass wir als Kinder Gottes fähig sind, unser Verhältnis zu Gott auch wirklich genießen zu können. Ermöglicht wird das alles durch Gnade und durch die Stellung, die unser Herr Jesus Christus für uns erworben hat. Unsere Stellung ist wie von Söhnen, deswegen sagen wir Vater in den Himmeln. Unsere Beziehung zu Gott ist wie von Kindern, weil Gott möchte, dass wir uns ihm nahe und innig verbunden fühlen, so wie seine Gnade und sein Mitgefühl mit Hilfe seines Geistes auch wirklich schätzen können. So dass unser Verhältnis zu Gott ein inniges, nahes, herzliches und wirkliches ist. Die Verse 14 bis 16 dürfen nicht geistlos und missbräuchlich als Platzhalter für Sonderrollen gelesen werden, sondern sie vermitteln uns eine tiefe Zuversicht darüber, dass wir, wenn wir aber Vater rufen, diese innere Fähigkeit, Gott überhaupt erkennen zu wollen, der innewohnenden Gegenwart des Geistes Gottes zu verdanken haben. Jesus hat dieses Werk für uns vollbracht. Mit seinem Loskaufopfer hat er uns diese kostbare Beziehung zu Gott ermöglicht. Jesus ist unser guter Freund und Herr, der uns ebenso mit seinem Geist beisteht und dem wir uns anvertrauen können. Wie der Vers 1 im 8. Kapitel des Römerbriefes schon deutlich macht, wer in Christus ist, hat allen Grund zur Freude, die Gläubigen haben nichts zu befürchten. Die Botschaft ist klar, eindeutig und unkompliziert. Über das Erkennen des Christus findet der Mensch in die Nähe Gottes. Gemäß Römer 8,9 ist es auch nur folgerichtig, dass Glieder der Familie Jesu eben auch den Geist des Christus erhalten. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6,17. Man könnte im Sinne von Römer 12,3-8 alle Glieder der Familie Jesu als Auserwählte bezeichnen. Alle werden vom Geist Gottes und des Christus geleitet. Jedoch verweisen ganz besondere Gnadengaben des Geistes in Bezugnahme auf die Lebens- und Glaubensgeschichten von einzelnen Treuen auf königliche Aufgaben für die Zeit der Wiederkunft Christi. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht ist, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir in Übereinstimmung mit dem Glauben, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Römer 12,3-8. Doch völlig unabhängig davon, zu welchen Aufgaben die einzelnen Treuen des Christus berufen werden, die Anwendung des Loskaufopfers gilt gleichsam für die gesamte Familie Jesu. Es stellt die Voraussetzung dafür dar, dass sich alle Glieder der Familie der Nähe zum Vater erfreuen dürfen. Die Freude im Herrn findet hierin ihren wichtigsten Ausgangspunkt. Die Wachturmgesellschaft ist im besagten Studienartikel wieder einmal bemüht, innerhalb dieser Familie Rangordnungen für Glaubensaufsichtsansprüche zu etablieren und die Wirkungen des Loskaufopfers auf einzelne Glieder der Familie zu begrenzen und die Glieder in ein rettungs- und machtabhängiges Verhältnis zueinander zu stellen. In diesem Sinne tut die WTG dem Wort Gottes Gewalt an. Sie spaltet die Familie Christi und stellt Teile von diesen unter die Herrschaft von Menschen und entfremdet sie somit von Christus. Das kann nur zu Freudlosigkeit führen. Zitat: Die Verwirklichung ihrer, der anderen Schafe, Hoffnung hängt mit der Offenbarung der Söhne Gottes zusammen, heißt es im Absatz 11 des Studienartikels. Zitat Wachtum, 15.03.2012. Doch lassen die Worte des Paulus in Römer 8, 6-11 über das Trachten des Fleisches und das Trachten des Geistes diese Schlussfolgerung zu, dass es sich bei der seufzenden Schöpfung, Römer 8, 19-22, um die anderen Schafe handelt? Keineswegs. Entweder sind der Vater und der Christus mit ihrem Geist bei allen Gliedern der Familie Jesu oder nicht. Der Geist Gottes macht keinen Unterschied zwischen zwei Arten des Christseins. Völlig unabhängig davon, welche Aufgaben unser Vater für die Glieder der Familie Jesus einmal vorgesehen hat, die Anwendung des Loskaufopfers hat mit zukünftigen Aufgaben und Stellungen nichts zu tun. Im 8. Kapitel des Römerbriefes geht es um die Bedeutung, um die Erfahrung des Christseins. Es geht um die Erlösungstat Christi, um die Grundlage unseres Verhältnisses zum Vater, um die Befreiung aus der Knechtschaft des sündigen Fleisches. Schon allein, dass wir Gott suchen, den Christus erkennen wollen, haben wir dem Geist unseres Vaters und des Sohnes zu verdanken. Doch vergeblich suchen wir einen Satz im gesamten Studienartikel, der auch nur ansatzweise auf diese Grundlage christlicher Freude verweist. Stattdessen geht es im 13. Absatz darum, einzugrenzen, was notwendig ist, um unsere Hoffnung entsprechend zu leben. Rettung hängt, wie schon zu Anfang im Absatz 2 des Studienartikels klargestellt wurde, von der Zusammenarbeit mit dem Sklaven ab. Jetzt schließt sich die Klammer des gesamten Grundanliegens des Artikels, nämlich wie man Treue in der Lesart und aus Sicht der WTG zum Ausdruck bringen kann. Die christusferne Gleichung des ganzen Artikels läuft somit auf eine einzige Botschaft hinaus. Es gilt, eine unter dem Vorbehalt der Organisationsloyalität stehende brüderliche Einheit im Geiste der Wachturmgesellschaft zu unterstützen. Das Erfahren von Freude und die eigene Rettung setzt eben genau diese Organisationsloyalität und den Gehorsam gegenüber menschlichen Führern voraus. Die eigentliche Botschaft des Evangeliums, das Erfahren der Gnade Gottes durch das Opfer Christi, sowie das Erfahren der Liebe zum Vater und zum Sohne als einzig wahre Grundlage der Freude, hat in diesem Artikel, wie zu erwarten, keinen Ort gefunden. Die Grundaussage des gesamten Artikels lautet: Rettung kommt nicht durch Christus allein, sondern auch oder gerade durch den Sklaven, institutionalisiert in der leitenden Körperschaft der Wachturmgesellschaft. Kein Wort, was Freude im christlichen Sinne für den Einzelnen bedeutet. Kein Wort über die Freundschaft zum Christus als Basis eines freudigen Lebens. Kein Wort über den Versöhnungsprozess zwischen Gott und dem Menschen. Kein Wort darüber, dass nicht der Lohn, sondern die Begegnung mit Gott und Christus erst wahre Freude begründen. Wer wirklich vom Geiste Gottes geleitet wird, hat Freudvolleres zu tun, als sich dauerhaft mit Ängsten vor Untreue und Vernichtung zu beschäftigen. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Philister 4, 8-9. Inneren Frieden und Freude können wir nur aus einem persönlich-innerlichen Verhältnis zum Christus erfahren. Ein Vertrauen auf eine selbstherrliche menschliche Organisation kann niemals zu einer wirklichen Erfüllung der Hoffnungsfreude im Sinne unseres Herrn beitragen. Die Publikationen der WTG geben, wie auch dieser Studienartikel, wiederum Anlass, die folgenden Worte des Psalmisten sehr ernst zu nehmen: Setzt euer Vertrauen nicht auf Männer, die Einfluss haben und Macht ausüben. Sie sind vergängliche Menschen wie ihr und können euch nicht erretten. Sie müssen sterben und mit ihnen vergehen ihre Pläne. Glücklich aber ist der Mensch, der seine Hilfe von dem Gott Jakobs erwartet. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Psalm 146, 3-5. Hoffnung für alle. Die Gnade, die er uns durch seinen Sohn hat zukommen lassen, genau diese Botschaft des Christus begründet den wahren und wirklichen Anlass zur Freude im Leben eines Christen. Freude aus einem Glauben heraus, der in christlicher Freiheit zu seiner Blüte kommt und einzig und allein auf unseren Herrn Jesus und unseren Vater in den Himmeln verweist.